D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist das große Thema dieses Osterwochenendes. Welches Ei legt der Osterhase dem Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ins Osternest? Ist es ein Ja-Ei, wie er es sich wünscht, oder ein Nein-Ei? Die Türken stimmen ab über eine Änderung der Verfassung. Da steht unter anderem drin, dass der Präsident mehr Macht bekommt. Der Wahlkampf wurde extrem verbissen geführt und hat die Gesellschaft gespaltet. Luise Sammann ist unsere Korrespondentin in der Türkei für uns in Istanbul. Luise, jetzt ist der Wahlkampf Endspurt momentan. Wie sieht es da bei dir aus auf den Straßen in der Stadt?
Man kann es wirklich nicht mehr übersehen jetzt, wenn man in Istanbul auf die Straße geht. Es ist eigentlich völlig egal, wo, in welchem Viertel man sich aufhält. Man wird beschallt mit so Hymnen, die türkische Parteien vor jeder Wahl schreiben lassen und dann vertonen. Und dann fahren so kleine Minibusse durch die Städte, haben Lautsprecher aufs Dach geschraubt und beschallen dann eben die ganzen Nachbarschaften mit ihrer Hymne. In diesem Fall sind das dann immer Ja, also Evet-Hymnen oder Hayır-Nein-Hymnen für oder gegen dieses Präsidialsystem, was dazu zur Abstimmung steht. Das heißt, einmal hört man es, wo man geht und steht. Und man sieht es auch, es ist überall, vor allem die Erdogan-Propaganda zu sehen. Das heißt, es gibt riesige, überlebensgroße Poster. Es sind ganze Hochhäuser in sein Profilbild eingewickelt. Er lächelt einem von jeder Bushaltestelle, von jeder Litfaßsäule zu und ja, verspricht viel, viel Gutes, verspricht Wirtschaftsaufschwung, Terrorbekämpfung, Stärke, all diese Dinge, wohin das Auge blickt.
Hier bei uns war es ja sogar schon relativ groß in Deutschland, zumindest andauernd Thema. Wie sehr hat denn der Wahlkampf den Alltag bestimmt in den vergangenen Tagen und Wochen bei euch?
Er hat ihn schon sehr bestimmt. Selbst die Leute, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie versuchen, sich davon so ein bisschen fernzuhalten oder einfach natürlich ihrem Alltag auch weiter nachgehen, denn das muss man natürlich bedenken. Die Leute gehen weiter zur Arbeit, sie streiten sich weiter mit ihren Kindern oder gehen einkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles aus den Fugen war. Aber es war einfach allein schon durch diese angesprochene Propaganda überall und dann auch, weil man ja, sobald man den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufmacht, es nur darum ging. Das heißt, es war schon immer latent gegenwärtig. Und sobald zwei Leute sich so ein bisschen in Richtung Politik unterhalten haben, war es sofort das einzige Thema. Also es hat schon den Einfluss, den Alltag rund um die Uhr eigentlich mit beeinflusst, das würde ich schon so sagen.
Gibt es Prognosen, wie die Abstimmung ausgehen wird? Die letzten Umfragen hatten ja zum Teil ein Kopf-an-Kopf-Rennen gezeigt, ne?
Das ist tatsächlich immer noch so. Ich habe jetzt noch mal zuletzt geguckt. Jetzt sieht es so ein bisschen wieder so aus, als ob das Ja-Lager mit 1-2 Prozentpunkten gewinnen könnte. Aber das ist auch alles mit Fragezeichen versehen, weil relativ viele Unentschlossene es wohl gibt. Also die Umfrageinstitute sagen, es gibt einen relativ hohen Prozentsatz an Leuten, die behaupten, sie wären unentschlossen. Und die werden dann einfach 50-50 auf beide Seiten aufgeteilt. Und dadurch ist das Ja-Lager im Moment so 1-2 Prozentpunkte vorn. Aber man muss ganz klar sagen, eigentlich ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist ungefähr die Hälfte dafür, ungefähr die Hälfte dagegen. Und es wird am Ende, werden es tatsächlich diese angeblich Unentschlossenen entscheiden. Ich sage angeblich, weil ich auch viele hier kenne und ich würde es auch selber sagen, dass wahrscheinlich letztendlich nicht wirklich noch irgendjemand unentschlossen ist. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass jemand das nicht weiß, was er am Sonntag dazu sagen soll, weil das Thema, wie gesagt, alles beherrscht und weil Erdogan so polarisiert, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Deswegen glaube ich, dass eigentlich jeder seine Meinung gefasst hat, aber sie vielleicht nicht unbedingt einem Meinungsforscher mitteilen möchte. Das ist so ein bisschen die Vermutung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir sind alle hier auch wirklich gespannt, was da am Sonntag rauskommt.
Aber dann würde ich gefühlt diese Stimmen doch eher der Nein-Seite zuordnen. Also dass sie dann so einem Meinungsforschungsinstitut eher sagen, oh, ich weiß es noch gar nicht, aber insgeheim schon wissen, sie wollen Nein ankreuzen, oder?
Das ist tatsächlich auch mein Gedanke sofort gewesen, als ich das gelesen habe. Aber die Meinungsforschungsinstitute machen das erstmal einfach 50-50, haben sie die auf beide Seiten aufgeteilt. Aber ja, genau. Also natürlich sind es diejenigen, die sich eher scheuen, ihre Meinung im Moment zu sagen, sind definitiv Neinsager, weil die den Druck fürchten, von dem man ja auch in Deutschland viel gehört hat in den letzten Wochen. Ein Ja-Sager braucht nichts zu befürchten eigentlich. Es sei denn, er bewegt sich in bestimmten Kreisen, zum Beispiel intellektuellen Kreisen, Künstlerkreisen, wo definitiv die Nein-Stimmung überwiegt. Aber ansonsten hat er eigentlich nichts zu befürchten.
Luise, schauen wir mal auf den Wahlkampf der Opposition, die ein Nein fordern. Was sind das für Leute? Wer kämpft da alles gegen die Änderungen in der türkischen Verfassung?
Das sind, ich würde mal sagen, zuerst die typische Gesi-Klientel, so nennen wir sie hier. Das heißt, es sind viele von den Leuten, die im Jahr 2013 für den Gesi-Park auf die Straße gegangen sind und da ja irgendwie für eine neue, eine demokratischere, eine weniger autoritäre Türkei sich eingesetzt haben. Das heißt, es sind vor allem, würde ich mal sagen, im Durchschnitt eher gebildete Leute. Es sind viele Künstler, viele Intellektuelle, viele Studenten, Akademiker darunter. Aber nicht nur, also es wäre zu einfach jetzt zu sagen, alle gebildeten Türken sind gegen Erdogan und alle Ungebildeten sind für ihn. Das ist auf keinen Fall so. Da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen. Aber das ist jetzt einfach nur, um es so ein bisschen grob einzuteilen, um einen Eindruck zu geben. Was auch auffällig ist, ist, dass relativ viele Nationalisten gegen dieses Präsidialsystem sind. Das sind die richtig, die Wölfe heißen sie hier, die grauen Wölfe. Das sind die richtigen Nationalisten, die sozusagen die Türkei über alles wollen und die nicht unbedingt begeistert sind von Erdogans Politik, der ja in den letzten Jahren doch auch immer mit den Kurden angebandelt hat. Das ist ein ganz großes Streitthema für die Nationalisten, wo sie auf keinen Fall auf seiner Seite sind. Das heißt auch, doch eine relativ große Zahl an Nationalisten ist dagegen, dass Erdogan so eine starke Macht bekommt.
Du hast gerade erzählt, dass sein Gesicht an den Bushaltestellen zu sehen ist oder Riesenposter auf Hochhäusern. Es war auch zu hören, dass sich die Opposition im Wahlkampf benachteiligt fühlt. Inwiefern?
Ja, das ist ganz klar so. Eigentlich jeder, mit dem man spricht, der Erdogan kritisch ist, der kann davon ein Liedchen singen. Ich habe zum Beispiel mit Studenten, so Aktivisten gesprochen, die Aktionen regelmäßig machen hier in Istanbul, die zum Beispiel nächtlich Sticker an Laternenpfähle kleben oder einfach Flyer verteilen oder sich zum Beispiel unter die Leute mischen und dann plötzlich anfangen zu singen, Hayır, Nein-Lieder singen und versuchen, die Leute zu überzeugen. Und die haben erzählt, dass fast jede ihrer Aktionen eigentlich mit Polizeigewahrsam endet oder auf jeden Fall mit einer Ausweiskontrolle. Das heißt, auch wenn die dann nicht wirklich verhaftet werden, sondern wieder auf freien Fuß gesetzt werden, aber es weiß jeder, dass wer für die Nein-Seite hier Wahlkampf macht, dass der beobachtet wird und vorsichtig sein muss mit dem, was er tut. Ein anderes Thema, was sehr, sehr wichtig ist, das sind die Medien. Es ist ja schon lange, glaube ich, bekannt, dass sicherlich 80% der Medien in der Türkei unter Erdogan-Kontrolle sind, direkt oder indirekt über Wirtschaftsverflechtungen. Und das ist in diesem Wahlkampf ganz, ganz deutlich geworden. Es gibt keinen einzigen Fernsehsender mehr, der nicht der Erdogan-kritisch wäre. Das heißt, sogar in Talkshows, in ganz normalen Talkshows, werden Erdogan-Kritiker einfach nicht mehr eingeladen. Die kommen nicht mehr zu Wort. Die existieren nicht in den Medien. Das ist im Fernsehen ganz extrem, aber auch in den Zeitungen, bis auf die Cumhuriyet, die ja auch in Deutschland relativ bekannt ist, gibt es eigentlich kein kritisches Blatt mehr. Das heißt, ein Durchschnittstürke, der abends nach Hause kommt von der Arbeit, den Fernseher aufmacht oder morgens anschaltet oder morgens die Zeitung aufschlägt, der sieht nichts anderes als die Erdogan-Propaganda, als die großen Versprechen. Und der hat das Gefühl, alle in diesem Land sagen ja, weil das ist das, was diese Medien übermitteln. Und das ist eine ganz, ganz große psychologische Kraft, die der Opposition natürlich fehlt.
Mal angenommen, die Türken wählen mehrheitlich Nein tatsächlich. Was passiert dann? Wird sich Erdogan damit zufrieden geben und sagen, ja, ich akzeptiere den Willen der Menschen? Und können diese Nein-Wähler dann auch feiern gehen, ohne zu befürchten, ins Gefängnis zu kommen?
Ja, ich denke, zuerst mal würde sich gar nicht so viel verändern direkt, weil es würde ja dabei bleiben, Erdogan würde der Präsident bleiben. Ja. Er ist ja faktisch eigentlich schon allmächtig. Geht ja hier nur um eine legale Anpassung seines de facto Status, muss man sagen. Also er würde Präsident bleiben und die AKP-Regierung würde bestehen bleiben. Das heißt, es würde sich so gar nichts ändern. Was vor allem wichtig daran wäre, wäre dieser psychologische Schub, dass diese Leute, die seit den Gezi-Protesten nur zusammengestampft wurden und das Gefühl hatten, sie können hier sowieso nichts verändern mehr. Und viele, viele haben sich seitdem von der Politik abgekehrt, haben frustriert alles aufgegeben, dass die wieder so einen Schub erleben würden, hey, Moment mal, wir sind doch recht viele und wir können vielleicht doch noch was verändern. Das wäre, glaube ich, das wichtigste Zeichen daran. Und dann, ja, ist es so, dass man bedenken muss, wenn man aufs letzte Jahr blickt, da hat im Juni es eine Wahl gegeben, bei der die AKP zum ersten Mal nicht mehr allein regierende Partei geworden wäre eigentlich. Das heißt, die AKP hat da wahnsinnig verloren. Drei Monate später hat es Neuwahlen gegeben und die AKP war wieder allein regierende Macht nach zahlreichen Terroranschlägen und dem neu aufflammen des Kurdenkonflikts und so weiter. Also das Land ist im Chaos versunken und das hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich doch wieder hinter Erdogan und der AKP vereinigt haben. Und das war ganz offensichtlich eine Strategie, so sieht es eigentlich jeder Beobachter hier, eine erfolgreiche Strategie von Erdogan und der AKP. Und es ist, warum ich das erzähle, es ist davon auszugehen, dass auch Erdogan, der ist ein wahnsinnig taktischer Spieler, er ist clever, er ist ja nicht dumm, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Er weiß sehr genau, was er tut und man kann sich sicher sein, dass er einen Plan B im Hinterkopf hat, dass er einen Plan hat, was er macht, wenn tatsächlich am Sonntag ein Nein herauskommen würde.
Viele, viele Infos aus Istanbul. Dankeschön, Luise Sammann. Am Sonntag wird gewählt in der Türkei. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.